Herzlich willkommen zum nächsten Adaptive Agency Dialog. Das ist das Pod- bzw. Webcast-Format von Ascensio. Mein Name ist Arne Tensfeld und ich spreche hier mit Agenturinhabern, Gründern, Geschäftsführern aus dem Agentur- und Digitalumfeld. Der Titel der heutigen Folge lautet: Zeit gegen Geld ist nicht von gestern, es ist möglicherweise sogar überlegen. Und ich habe heute dazu ganz passend den Sven zu Gast. Sven ist der Geschäftsführer von Zeitgeist. Zeitgeist ist eine Agentur hier aus Hamburg mit rund 60 Mitarbeitenden und die sind schon seit 1996 am Markt. Das ist einfach, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 10 Jahre vor dem ersten iPhone. Herzlich willkommen, Sven. Stell dich ganz kurz vor.
Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf, Arne. Ich bin der Gründer und Inhaber von der Digitalagentur Zeitgeist. Und wie man im grauen Bart erkennt, schon ein bisschen länger dabei. Das heißt, in den ersten Jahren haben wir keine Internet-Relaunches gemacht, sondern Launches. Und auch wenn die Kunden groß waren, kannten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht das Internet und waren ganz interessiert, ob das denn was für sie sei.
Ja, super gut. Also da bringst du eine Menge Erfahrung mit. Und genau, die Überschrift ist so ein bisschen catchy. Es geht nicht um Zeit gegen Geld. Also das Pendant, wenn man das gegeneinander stellen möchte, ist so value-based Pricing. Das ist auch in einer vergangenen Folge schon mal aufgegriffen worden, wie das im digitalen Agenturalltag Anwendung findet. Das hat so, kommt einher mit den Überlegungen, man versucht den Wert in den Vordergrund zu arbeiten oder beziehungsweise das, die Problemstellung zu bepreisen. Dann kommt ein Preis für ein Angebot daneben und dann geht's quasi los und man verzichtet im besten Falle auf Zeit-Tracking, auf Stundenzettel und so weiter und so fort. Jetzt habe ich im Vorgespräch mit dir darüber gesprochen, dass ihr das anders macht. Bei euch gibt es noch Stundenerfassung, Zeit-Tracking und ja, das ist ganz spannend. Wie kann das besser sein, wenn doch viele gerade in die genau andere Richtung schauen? Wie sieht das bei euch in der Praxis aus? Wie setzt ihr das um?
Also der Grund, warum viele in eine andere Richtung schauen, ist natürlich die, dass auch diese andere Lösung erkannt hat, dass das Festpreisprojekt sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt. Das haben wir dann irgendwann so nach 15, 18 Jahren Agenturtätigkeit auch erkannt. Und natürlich kenne ich auch die Value-Based Preismodelle, bin auch mit den diversen Bestseller-Autoren dieser Bücher detailliert im Gespräch, häufig in Battles auf der Bühne, also auch von beiden Seiten mit ganz viel Wertschätzung, fahre aber einen komplett anderen Ansatz, denn die Theorie finde ich spannend, finde ich gut, hört sich auch gut an. In der Praxis fehlen mir die wirklich überzeugenden Beispiele, wie ich denn jetzt genau den Wert ermittle. Denn eigentlich verschiebe ich das Problem nur auf eine andere Position. Dann versucht eben der Kunde nicht mehr einen möglichst geringen Preis für ein detailliert beschriebenes Projekt zu bekommen, sondern die Wertbemessung, die versucht er dann zu seinen Gunsten zu vereinbaren und die Agentur hat ein entgegengesetztes. Also ich habe jetzt einen neuen Spielplatz, wo ich aber eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Spiel treiben kann und es gibt leider aus Kunden- und auch Agentursicht eine Reihe von Missbrauch gegenüber jeglicher Metrik. Deswegen ist das nur so ein bisschen so ein Scheingefecht. Und das Problem an sich wird nicht wirklich gelöst.
Okay, und um es ein bisschen greifbar zu machen, das heißt, wenn ein Kunde mit euch ins Gespräch geht, wir reden jetzt mal, nehmen wir einfach mal das Thema Webshop Relaunch, dann muss ein neuer Online-Shop irgendwie daher. Ihr seid jetzt nicht diejenigen, die sagt, wir würfeln und sagen, das kostet eine Dreiviertelmillion und wir führen hier, keine Ahnung, Strichliste über benötigte Feature und dann geht's irgendwie los. Also wie macht ihr das? Also ihr erarbeitet nicht das Problem raus.
Ja, wir haben im Prinzip im Laufe der Jahre, wo wir irgendwann mal gesagt haben, irgendwie funktioniert dieses klassische Festpreisprojekt nicht, wo alle so Business-Folklore-mäßig so tun, als wenn alle im Vorwege genau wüssten, was zu tun sei, was das Ziel ist und wie wir es dann machen wollen. Jeder kennt das Klassische, ne? Da wird irgendwie eine ganz große Anfrage gestellt und dann hat man ganz viele Wochen Zeit, hunderte von Seiten auszufüllen und Fragen zu beantworten und im Detail alles tot zu spezifizieren. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich am wenigsten von dem Projekt weiß, nämlich bevor es überhaupt losgeht. Und die letzten Module, die ich am Ende eines Jahres baue, die habe ich dann 7-mal umgewidmet, neu verhandelt, neu spezifiziert. Und dadurch entsteht extrem viel Waste. Wir haben mit der Einführung einer Agentursoftware irgendwann mal wirklich herausgefunden, dass bei großen Projekten das, was wir Waste nennen, ein Drittel des Projektes ist, was man weglassen kann. So, was ist Waste? Waste ist gemäß Definition all das, was man in Projekten macht, weil eine oder beide Parteien meinen, dass das notwendig ist, ohne dass es dem Projekt an sich auch nur irgendeinen Wert hinzufügt. Und meine klassische Frage ist immer, wie viel Prozent wird das nächste Projekt besser, wenn wir den Vertrag doppelt so dick machen oder das Lasten- oder Pflichtenheft? Gar nicht. Wahrscheinlich wird es noch komplizierter. Auf jeden Fall dauert es noch länger, bis man überhaupt anfangen kann. Wir lassen genau diese Sachen weg. Also, wir machen im Schnitt mit unseren Kunden, reden wir auch über sechsstellige Projekte, 1, 2, 3, 4, 500.000 Euro. Und das machen wir ohne Lastenheft, ohne Pflichtenheft, ohne Angebot, ohne Auftrag und ohne Vertrag. Und das funktioniert.
Ich kann mir vorstellen, du hattest erwähnt, dass du an der einen oder anderen Stelle das auch schon in so einem Plenum mal diskutiert hast, diese Fragestellung. Ich stelle mir ja buchstäblich die Gesichter vor, wie die denn, wie die Mundwinkel sich verzerren und die Leute sagen, wie geht denn das? Wie kann das denn sein? Ich komme jüngst selbst aus dem Projekt, da ging es darum, eine Grobplanung, eine Feinplanung, ein Projektstrukturplan. Also da gab es Pläne über Pläne und man hat versucht, das sehr detailliert bis zu einem Go-Live über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten im Zweifel zu skizzieren und alles aufzumappen und auch diesen Phasen natürlich schon adäquate Aufwände zuzuordnen irgendwie. Jetzt kommst du und sagst, das ist per Definition Kategorie, du hast es jetzt Waste genannt, das lasst ihr weg. Welche Reaktion ruft das hervor bei potenziellen Kunden?
Genau, also wenn ich den kompletten Vortrag über dieses Reel irgendwie halte vor Agenturen, dann sind die am Anfang sehr skeptisch. Und ich sage zu ihm, wer kann sich das vorstellen mit seinen Kunden, dass ihr die nächsten großen Projekte so macht? Keiner hebt die Hand. Nach dem Vortrag sagen alle, ja, das ist total cool und du hast ja auch echt voll recht, aber mit meinen Kunden geht das natürlich nicht. Ne? So als wenn wir jetzt Glück gehabt hätten und sind die einzige Agentur in Deutschland, die die richtigen Kunden hatte. Die sind alle toll, unsere Kunden, aber die reagieren da erstmal genauso drauf. Also jeder größere Firma, die das in der Regel nicht kennt, sagen, ja, das hört sich alles ganz interessant an, das ist auch eine schöne Geschichte, aber das kann bei uns ja nicht funktionieren. So. Bisher haben wir es irgendwie meistens geschafft, bevor wir loslegen, denen das so zu erklären, dass sich das lohnt, zumindest das auszuprobieren. Denn der Magic Move an der ganzen Geschichte ist, dass wir in das Risiko gehen. Das heißt, das Ganze funktioniert wie folgt. Wir versuchen recht früh zu erkennen, was denn das eigentliche Ziel eines Projektes ist. Das ist manchmal nicht ganz einfach, auch wenn die dir 40, 60 Seiten Briefing liefern, worum es eigentlich geht. Steht da nicht. Also die haben halt alle 4 Jahre neues Budget für einen neuen Shop oder einen neuen Relaunch und dann muss das auch ausgegeben werden und ja, dann soll das zeitgemäßer werden und also mit so Floskeln. Schlechter wird schon nicht werden, das ist so das Hauptziel, was sie haben und das kriegt man dann ja auch irgendwie hin. Aber wenn du kein richtiges Ziel hast, ist es eben auch schwierig, gegen irgendwas zu arbeiten oder das zu messen. Meist versuchen wir da auch in den ersten Calls mit denen zusammen das Ziel rauszufinden, musst du ganz oft nachfragen und dann merkst du, ah, die haben schon so ein Ziel. So, und dann versuchen wir so ein paar Tretminen zu eruieren und sagen so, okay, gibt es irgendwelche ganz kritischen Dinge. Du musst ein bisschen Erfahrung mitbringen als Agentur und musst schon auch bestimmte Dinge überdurchschnittlich gut können. Wir können nicht alles, nicht jedes digitale Projekt sind wir die Superexperten. Das kann mit der Mannstärke ja auch gar nicht gehen. Du musst wissen, was du gut kannst, die Kunden suchen, die das zufällig gut brauchen. Und ja, dann bist du auch in der Lage zu sagen, nach ein paar Telefonaten, Briefing durchgelesen, hast 6 Wochen Zeit und meldest du dich nach 2 Tagen und sagst, okay, ich habe noch ein paar Rückfragen und nach 4 Tagen kriegen die ihr Angebot. Und das ist sehr einfach. Wir sagen, du, wir können das für 240.000 Euro machen. Wir brauchen 3 Monate und wir sehen da genau diese 120 Module. Und die Module, das ist eine Modulliste, die haben auch einen Namen. Die heißen dann so, weiß nicht, Kick-Off-Workshop und Technik-Workshop und Server-Aufsetzen und Konzeption, Navigation und so heißen die dann. Und Suche zum Beispiel. Und jetzt kommt die erste grundlegende Geschichte. Wir sind viel schneller mit der Schätzung. Wir haben einen Preis oder eine Preis-Range manchmal auch nur. Und die Suche hat auch eine Beschreibung, ja, und zwar 5 Buchstaben, S-U-C-H-E. Wir wissen, wir haben eine Suche. Wie die Suche genau aussehen soll, werden wir mit dem Kunden zusammen ein Projekt rausfinden, wenn wir das Ziel genau definiert haben und dann gemeinsam in den Workshops erarbeiten, ist denn für uns die Suche jetzt wichtiger oder die Navigation? Oft meint der Kunde das ja vorher zu wissen und das alles mitzubringen und vorher schon zu briefen. Wo ich auch immer denke, cool, da braucht die Agentur nur für die Umsetzung. Vielleicht haben wir auch noch ein paar ganz gute Ideen. Was kann man mit dem Kunden gemeinsam machen? Und dann kann man nämlich erstmals, das gelingt in Pauschalprojekten sowieso fast nie, auch mal das Budget einhalten. Weil man hat ja nicht alles tot definiert. Ich will ein Ziel erreichen. Ja? Und wir versuchen uns im Projekt so zu verhalten, wenn wir gemeinsam mit dem Kunden ein Projekt haben. Wir wollen gemeinsam den Erfolg des Projektes haben. Wir wollen also in Time und in Budget fertig werden. Und so verhalten wir uns auch. Nur wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Seminarräume renovieren wollten, 10 Stück, und haben 1 Million. Und nach 2 Räumen stellen wir fest, so 100.000 pro Raum, da kommen wir nicht mit hin. Wir brauchen gerade 120.000 pro Raum. Ja, dann muss ich entweder, wenn ich das hochrechne, noch 200.000 Euro besorgen. Oder ich muss sagen, vielleicht brauchen wir gar nicht in jedem Raum diese Super-Tech-Leitungen und diese Riesenglasfaser und Bildschirme. Vielleicht haben wir auch ein paar Konzeptionsräume, die nur so haptisch sind, ohne Stromgeschichten und so. Und wir passen das Ganze an. Und das machen wir mit den Kunden auch. Wir versuchen, bestmöglich dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich eben nicht alles vorher mit viel Zeit und Geld auch von festzimitiere, dann habe ich immer auch mit Erfahrung der Kunde, mit seinem Fach-Know-how und wir mit dem Digital-Know-how immer eine Möglichkeit, das Ziel in Time und Budget zu erreichen, indem ich eben das nicht vorher tot definiere.
Okay, das heißt mal so bildlich gesprochen, ihr macht schon eine Art Inventarisierung der einzelnen Bausteine, der elementaren Dinge, die es halt braucht, um jetzt bei dem Webshop-Beispiel zu bleiben, was man dafür braucht. Ihr braucht die Produktdetailseite, ihr braucht eine Shop-Suche, ihr habt vielleicht Kategorieseiten, ihr habt irgendwie die Homepage, Navigation, also alle Elemente benennt ihr sozusagen und habt dann auch aus eurer Erfahrung aus vergangenen Projekten, dass ihr mit einer Grobschätzung dann im Prinzip an die Einzelelemente rangeht, dass ihr irgendwie sagt, naja, Suche ist üblicherweise zwischen X und Y, kommt ein Wert dran.
Sehr spannend. Nee, also guck mal, dieses Projekt, dieses Modell, was wir haben, dieses Agentur-Framework, REAL haben wir das genannt, das ist so eine Abkürzung halt. RE steht für Raw Estimations, was ich eben gesagt habe, ne, 240.000, 3 Monate, 120 Module. A für Agile und L für Lean. Und das Lean meinen wir ernst, wir schätzen das Projekt, Punkt. Und diese Summe des Projektes ist keine, also diese Zahl, die wir nennen, 240.000 meinetwegen, ist jetzt nicht eine Summe aus diesen 120 Modulen, sondern für die 120 Module brauchen wir zusammen so viel. Vielleicht wissen wir noch gar nicht, ob jetzt, vielleicht stellen wir im Workshop fest, nachdem wir alle Konkurrenten im Detail analysiert haben und genau unser Ziel festgelegt haben, dass die Navi völlig egal ist. Wir brauchen die geilste Suche ever. Und dann sind wir digital vor unseren Wettbewerbern. Also wie soll ich, bevor ich das denn weiß, vorher wissen, was wie teuer ist, wenn ich noch gar nicht weiß. Also das will ich ja gemeinsam erarbeiten und verbessern. Mhm. Wenn ich aber viel Zeit und Aufwand da reinstecke, das vorher theoretisch festzulegen, ohne dass ich weiß, wo ich überhaupt hin will, dann ist das ja reine Zeitverschwendung. Und das ist das, wo Projekte dran kranken. Und ob ich dann theoretisch Sachen festlege und 7-mal ändere, bevor ich sie dann baue, oder ob ich mich monatelang über theoretische Wertbasierungsmodelle unterhalte, die auch alle eher nur so diffus daherkommen, kann ich konkret sagen. So, und die Kunden denken immer, oh mein Gott, das ist dann ja ein Blindflug, ne? Da muss ich ja vertrauen, dass das alles stimmt und so. Und das ist mitnichten der Fall. Im Vergleich zu Festpreisprojekten, wir machen Extrapolation. Das heißt also nach 20% des Projektes, wenn ich da schon 40% des Geldes verbraucht habe, ja, dann habe ich kein Problem, wenn ich auch 40% der Module schon gemacht habe, dann wäre ich nämlich doppelt so schnell fertig. Aber ich sehe ja, was nicht klappt. Also wir gucken einfach, sind wir gerade schneller oder langsamer als geplant? Sind wir gerade teurer oder günstiger als geplant, so im Schnitt pro Woche? Mhm. Und haben dann, das sind so 2 Grafiken, wo ich sehe, die graue Linie, das ist, wenn das im Schnitt immer ungefähr gleichmäßig verlaufen würde, einmal Geld und einmal die graue Linie, der Schnitt von den Modulen von der Geschwindigkeit. So, und dann haben wir auch Extrapolation. Wenn das Projekt so weiterlaufen würde wie bisher, dann komme ich eben nicht bei 240, sondern bei 260.000 raus. Okay, das ist noch prozentual dezent, aber während den Anfängen, lass mal gucken, wo sind wir hier gerade ein bisschen etwas ausgiebiger, raumgreifender unterwegs? Warum hat der Workshop so lange gedauert? Ist uns das so wichtig? Sehen wir jetzt schon Müssen wir jetzt was ändern, damit wir am Ende gerade rauskommen? Oder haben wir auch schon festgestellt, welche Sachen wir einsparen können oder bewusst klein machen wollen, weil sie eigentlich gar nicht so wichtig sind für das Ziel? Sodass man immer gemeint, die Sachen, die man noch nicht gebaut hat, die haben auch keinen Aufwand, sie kleiner zu machen oder runterzustrippen. Wir können auch sagen, wir wollen die Hälfte des Geldes für die Suche ausgeben und dann ist das vielleicht das Konzept, der Rest ist total lean. Also ich habe ja die maximale Flexibilität von allem, was noch nicht gebaut ist.
Okay, das heißt, ich versuche es nochmal zu rekapitulieren. Also mein erster intuitiver Ansatz läuft da schon in Anführungsstrichen jetzt aus deiner Betrachtungsweise in die falsche Richtung. Also dieses, ich habe Einzelmodule, 120 an der Zahl, suche in Havi und Co. Mein intuitiver Ansatz, okay, ich mache jetzt mal Schätzung an die Einzelelemente, baue daraus die Summe, komme so auf die jetzt in dem Beispiel angebrachten 250.000 Euro oder sowas. Und da sagst du, da ist schon der Punkt, ehe ich meine 120 Module einzeln geschätzt habe, sind schon die ersten 1, 2, 3 x PT sozusagen verbrannt für nix equals waste.
Ich kann ein super Beispiel nennen aus der Praxis. Als wir damit angefangen haben, gab es mal so einen Termin, so Erstkontakte-Termin und ich war da mit unserem Leiter IT. Und guter Termin, die sagen, ja, machen wir mal einen detaillierten KV und wir wussten schon, du kriegst viel schneller, also denkst, kriegst du so eine grobe Schätzung. So. Und dann hatten wir uns aber nicht abgesprochen, wer jetzt von uns beiden diese Schätzung machen soll. Und ich war einfach tiefer schon drin in dieser ganzen agilen Geschichte. Und er hat sich halt mit ein paar schlauen Entwicklern zusammengesetzt, hat mit denen Termine gemacht und das alles im Detail durchgegangen und so. Und dann haben die überlegt und da sind bestimmt 10, 12, 14 Stunden in diese sehr detaillierte Schätzung gegangen und hat alles einzeln geschätzt und hat dann eine Summe gezogen. Und ich weiß noch jetzt, heute, wie heute, also seine Schätzung war 160.000. Hat er vielleicht 14 Stunden gebraucht. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Das war ein Kunde, für den hatten wir vor Jahren schon mal ein ähnliches Projekt gemacht. Ich habe einfach geguckt, was hat das letzte Mal gekostet? Was sind die Abweichungen ganz grob? Okay, es wird wohl 20% teurer sein. Ich habe nicht 160, ich habe 180 geschätzt. Aber ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Und seins wirkt natürlich viel valider. Der Dietz, ja, der geht da einfach hin, macht da so Pi mal Daumen, 180. Ja, die 160, ne, ganz viel Details, alles addiert, kann man alles nachvollziehen. Gut, wir haben das Projekt dann gemacht und am Ende kam 195 raus. Also ich lag schon mal näher dran. Also der Aufwand hat sich in gar nichts. Der Hauptunterschied, also wo landen wir denn hinterher, ist nicht, wie ich theoretisch im Vorwege Sachen beschreibe und kalkuliere, von denen ich noch gar nicht genau weiß, wie ich sie bauen werde oder will, sondern eigentlich daran, wie lean und agil sich der Kunde im Projekt verhält. Umso besser er das kann, umso mehr kommt das Größte, die größte Sensation für den Kunden ever. Nämlich das, und dann haben wir sowieso gewonnen beim Kunden, wenn das erste Mal ein Projekt unter der Schätzung landet.
Okay, ich wollte gerade sagen, das ist einmal fast forward. Im Hier und Jetzt ist also dann, sagen wir mal, das Commitment zustande gekommen. Der Kunde lässt sich darauf ein. Ihr habt diese Raw Estimation, die eben nicht auf Einzelschätzung quasi basiert, sondern die ist erstmal aus der Erfahrung, aus dem Background der vergangenen Projekte geschätzt, kommuniziert, ihr startet in das Projekt quasi rein und dann kommt diese agile Arbeit, in der ihr quasi, so hast du jetzt gesagt, im Prinzip Modul für Modul feiner definiert wird. Also um bei dem Beispiel jetzt der Suche zu bleiben, weil wir das jetzt schon zweimal hatten, so, wenn ihr euch der Suche nähert, dann steigt ihr dann, wenn die Suche ansteht, nochmal in weitere Details ein. Dass ihr sagt, lass uns jetzt über die Suche sprechen und brauchen wir eine 80-prozentige Suche oder eine 150-prozentige Suche, weil sie alles können muss, sondern es wird dann ad hoc agiler, sag ich jetzt mal, an dem Ort, wenn Suche dran ist, besprochen und dann die Umsetzung gebracht?
Ja, genau. Wir spezifizieren die Dinge auf Sichtweite, weil für viele, wenn die das erste Mal hören, sagen, ja Moment, Suche steht nur Suche, da kaufe ich ja die Katze im Sack. Also wenn die Suche dann drankommt, im Workshop gucken wir auch, welche Themen sind uns wie wichtig, was sind von den 120 Modulen die 1, 3 oder 5, die den größten Impact auf den gewünschten Erfolg ausmachen. Und manchmal ist es die Suche, manchmal ist es gerade nicht. Und dann können wir auch festlegen, so okay, wir haben einige, ganz wenige Fokusmodule. Und dann können wir sagen, ja, die Suche, wie viel Geld haben wir? Wir wollen 20% des gesamten Geldes, obwohl wir 120 Module haben, was ja eigentlich nur 2.000 pro Modul wäre. Wir wollen 50.000 für Besucher ausgeben. So, cool, weiß ich, muss ich gucken, was brauchen wir da nicht so sehr? Navi ist dann wahrscheinlich nicht so wichtig. Was können wir schmaler machen? Können wir nicht auch Sachen weglassen? Wir wollen ja das Ziel erreichen und wir wollen nicht die Liste von den Modulen alle abarbeiten. Das habe ich auch in der Praxis bei Pauschalprojekt gesehen. Da waren, die letzten 10 Dinger, bevor wir live gehen und alle beiden Seiten wussten, davon sind echt flüssig. Dachten wir mal, eigentlich brauchen wir die gar nicht. Wenn du dann vorschlägst, sag mal, die wisst ihr doch auch, die braucht ihr doch gar nicht, wollen wir die nicht weglassen? Ja, wenn du das agil gemacht hast und du hast keinen Aufwand in das Modul, bevor du es anfängst, gesteckt, dann kannst du es leicht auch weglassen oder kleiner vereinbaren. Wenn du aber Spezifikationen, 7er Lastenpflichten, Heft neunmal umdefiniert, du hast schon die Wireframes und du hast die bunt angemalt in 7 Grafikrunden, dann ist ja nur noch das Backend-Programmierung am Ende das, was fehlt. Wenn du das weglässt, ja, statt der erhofften 20.000, die du dann einsparst, sparst du nur 5 ein, weil die anderen 15 sind schon in die anderen Wasserfallschritte geflossen. So, das heißt, du bist auch viel flexibler darin, das Geld dahin fließen zu lassen, wo es die meisten Nutzen erzeugt, indem ich eben nicht solche Dinge tue. Und zu den 80%, die du sagst, wir sagen tatsächlich 70. Und mit Ausnahme der Fokusmodule, wie zum Beispiel Suche, wenn wir das Beispiel nehmen, dass die uns jetzt besonders wichtig ist, um das Ziel zu erreichen, versuchen wir erstmal alle anderen Module so auf 70% zu machen. Wenn du es mit dem Haus vergleichst, also da will man ja auch sicherstellen, bevor der Winter kommt, dass du ein Dach drauf hast. So, und wenn man so Festpreisprojekte vergleicht mit so einem Hausbau, dann wird, weil am Anfang von so einem großen Projekt ist ja noch ganz viel Zeit und ganz viel Geld da. Und da werden die Sachen totoptimiert, ja. Also die Agentur liefert immer die geilste Eingangstür der Welt. Trotzdem wird dann noch Intarsien da rein, ein bisschen Blattgold und so. Und dann ist die Weltklasse die Tür. Und also das gesamte Erdgeschoss ist also richtig, richtig super. Im ersten Stock merkt man schon, na, da wird es nicht mehr für jeden Raum reichen. Und ans Dach ist eh nicht zu denken. Das wissen viele schon nach der Hälfte des Projektes, aber reden sich eine, vielleicht klappt's ja noch irgendwie so. Und wir wollen halt keine Häuser ohne Dach bauen, sondern wirklich die Fokusdinger, die den Unterschied ausmachen bei dem Projekt, die müssen richtig cool werden. Und ich sage dem Kunden, wenn er das richtig verstehen will, dieses Konzept ist, ich bin immer derjenige, der sich unbeliebt macht und sagt, ich hoffe, dass wir maximal die Hälfte der Module richtig geil machen. Weil für ganz viele Module reicht es auch, wenn sie die Note 4+ oder 4- kriegen. Wir kriegen so Feedback von Kunden, ja, zum Footer. Ah, zum Impressum, wo ich denke, what the fuck, was hast du für ein Ziel, dass das Impressum, es ist völlig egal, wie das aussieht, das hat noch für gar kein Ziel irgendeines Digitalprojektes jemals einen Unterschied gemacht. Es muss nur inhaltlich richtig sein, aber das kommt ja vielleicht vom Rechtsanwalt. So, also es wird einfach, es werden Sachen totspezifiziert für Sachen, die nichts bringen. Ja, Leute geben dir ein mega detailliertes Feedback zu so einem Shop und der Pixel muss ein Pixel breiter und das Blau muss ein 10% dunkler, wo ich denke, ja, dann dreh doch im Bildschirm die Helligkeit. Aber wir haben noch gar keinen Checkout für einen Shop, wo ich denke, der wäre mir am Ende wichtiger. Also falls das mit Zeit und Geld eng wird, sollten wir erstmal die Module bauen, die den höchsten Wert fürs Projekt zufügen. Und wenn wir nicht alles gleich auf 100% bauen, sondern erstmal sagen, wir wollen sicherstellen, dass wir zur Not auch live gehen könnten, wenn irgendwas länger dauert, muss ja eben nicht immer nur an uns liegen. Kann ja auch der Kunde sein, die SAP-Schnittstelle, ach, wie überraschend, die braucht viel länger, ja, die braucht immer viel länger. Ja, dann haben wir vielleicht trotzdem noch eine Lösung, weil wir könnten eben auch schon live gehen. Und das ist auch so eine andere Herangehensweise, eine andere Denke. Ne? Wann geht man live? Bei dieser Pauschaldenke, vielleicht auch beim Wertansatz, ich weiß es nicht, natürlich, wenn alles fertig ist. Ist natürlich total unsinnig, live zu gehen, wenn alle Module fertig sind, weil man will ja ein Ziel damit erreichen und nicht, wir machen jetzt so super fancy Big Bang, alles ist toll und alles ist schick. Ich habe ja ein Ziel, zum Beispiel bei einer Hotelkette, was wir viel machen. Ich will die Conversion erhöhen, so und so, ja, und vielleicht will ich mich für die und die Zielgruppe optisch, emotional besser darstellen. Cool. Aber wenn ich jetzt so bei 70, meinetwegen auch 80% bin und das, was ich jetzt habe, ist jetzt schon viel besser als der Schrott, den ich momentan im Netz habe. Warum warte ich jetzt noch 2 Monate, um das live zu stellen? Weil die 10 Module, die noch fehlen, die habe ich ja jetzt auch nicht. Also es wird nichts besser dadurch. Und deswegen erstmal ruhig, dass die Sachen, die nicht wichtig sind, ein bisschen einfacher bauen. Und dann siehst du auch, wo du was einsparen kannst. Dann sehen die Kunden am Ende, sonst lass das ruhig mal so. Wir wollten das ja irgendwie total fancy, aber das ist da ja total unwichtig. Nee, haben wir jetzt noch 10.000 Euro über. Das können wir ja nochmal auf die Suche schmeißen. Die machen wir noch geiler, dann dreht der Konkurrent völlig durch. Aber das kannst du eben auch nur machen, wenn du diese Flexibilität im Vorgehen hast.
Das ist mega gut. Also das Bild gefällt mir total. Bei dem Haus, also du hast jetzt gerade gesagt, Intarsien, Schnitzereien an der Eingangstür, aber das Dach fehlt oder der Bodenbelag im zweiten oder dritten Stock oder sowas. Das heißt, in dem Bild zu bleiben, ihr habt ein solides Fundament, ihr habt einen ersten Stock, einen zweiten Stock, einen dritten Stock, ihr habt Fenster und Türen und ihr habt ein Dach und dann ist man schon mal vom Wetter geschützt. Aber schöne Bodenbelege und schöne Wandbehänge, hätte ich fast gesagt, und die Möbelausstattung kommt dann im nächsten Schritt. Aber man könnte schon mal auf der Isomatte quasi schlafen, das funktioniert schon mal und man friert schon mal nicht. Das ist so euer Ansatz und genau, du biegst den Begriff dieses 80-20 nochmal sogar zu 70-30. Das heißt, ihr lasst noch ein bisschen Puffer, was euch auch dann, du hast es gerade so schön beschrieben, im Endeffekt die Möglichkeit gibt, auch dann noch dynamischer, auch innerhalb des Projekts, auch mit neuen Erkenntnissen, sicherlich dann nochmal neue Dinge zu tun. Das ist gerade schön beschrieben, warum nicht auch schon mit dem 80, 75, wie auch immer prozentigen Shop möglicherweise live gehen, wenn er technisch funktioniert. Wenn er sogar also konkurrenzfähig ist zu dem, was man vielleicht jetzt schon hat, warum nicht schon lernen? Ich bin auch großer Freund davon, wenn man schon die Möglichkeit hat, Daten, echte User-Feedbacks quasi zu sammeln, warum nicht? Und die könnten ja wiederum auch, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, dann wieder einfließen in noch die letzten Module. Was gibt's Besseres als echtes User-Feedback, um dann wirklich an den letzten Modulen noch userspezifisch sozusagen Anpassung vorzunehmen, als in der Blackbox oder im geschützten Raum im Keller quasi zu bauen und dann erst im letzten Moment echte NutzerInnen sozusagen auf den Shop loslassen und feststellen, manche Dinge funktionieren nicht so gut, wie man sich die vorgestellt hat.
Ja, und in eine ähnliche Richtung geht was anderes, so in unserem Agentur-Framework Real, das vielleicht aufmerksamkeitsstärkste oder auch beliebteste Artefakt ist unsere sogenannte Ponyhof-Liste. Also es gibt auch richtig schöne Ponyhof-Blöcke. Das ist so richtig so eine Kinderzeichnung mit so einem Ponyhof und das Pony hat eine Schleife und die Ponyhof-Wünsche, das ist das, wo der Kunde dann meint, ich habe es eben schon mal gesagt, kann die Linie nicht ein Pixel dicker sein oder das Blau 10% heller? Kann das Akkordeon, was normalerweise immer der erste Punkt ist, schon ausgeklappt, kann wir nicht auch einstellen im Backend, dass der dritte Punkt immer ausgeklappt ist? Wo ich denke, so, boah, kann man alles machen, würde ich dafür jetzt im Fokus mein Geld ausgeben? Ich glaube nicht. Weil die Kunden meistens aus Festpreisprojekten kommen und das auch seit 20 Jahren Erfahrung damit haben, kennen die nichts anderes, als wirklich Sachen zuzuoptimieren. Also du schickst ihnen was, wo wir jetzt denken, ich glaube, das erfüllt den Zweck total super. Und eine ganz wichtige Formulierung von uns, wir sagen dann immer, also wenn es mein Geld wäre, lieber Kunde, ich würde es so lassen. Ich würde es so live stellen. So. Und wir werden ja jetzt nach Aufwand bezahlt. Und da ist das Spannende, die kommen so aus ihrer Pauschaldenke nicht raus und sagen, ja, aber könnte man nicht noch. Und dann machen die so eine Liste mit, ah, dies noch machen und das, mit so, oh, nice to have Wünschen. Und ich sage, ja, aber beachte, lieber Kunde, wir sagen, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Wir werden nach Aufwand bezahlt. Das heißt, wenn du noch ganz viel extra Wünsche hast, wo wir sagen, braucht man vielleicht gar nicht, du gibst uns gerade die Möglichkeit, Sonderaufträge mit Zusatznutzen, wir rechnen ja nach Aufwand abzugeben und wir sagen, ich glaube, das Geld sollten wir für was anderes ausgeben, das kannst du dir wahrscheinlich sparen. Das ist erstmal die ehrlichste Form von Beratung, wenn wir freiwillig auf unser Geld verzichten, weil wir ja nach Aufwand abrechnen könnten, wir uns ja auch über jeden Zusatzwunsch freuen. Wir sagen, nee, ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Und der Kunde hat einen Grund und sagt, ja, aber ich denke, okay, kurze Rückfrage. Deine 17 Rebriefing-Wünsche, die ganz klein und detailverliebt sind, Wenn wir welchen davon nicht umsetzen, wo erreichen wir denn das gemeinsam definierte Ziel garantiert nicht? Und dann merkt er so ein bisschen, naja, wieso garantiert? Ja, das weiß man natürlich. Ich denke, okay, vielleicht ist es ja auch nicht so wichtig. Wir sagen gar nicht, dass wir es nicht machen. Es kommt erstmal auf die Ponyhof-Liste. Ja, wenn wir sagen, wenn du uns nicht überzeugen kannst, dass das essentiell dafür ist, dass wir das Ziel erreichen, dann können wir es ja auch erstmal weglassen. Ja, wenn wir alles, wenn wir merken, am Ende haben wir noch kein viel Geld, dann können wir das ja alles machen. Das Coole ist aber, wenn du konsequent bei uns auch die Projektmanager und Projektmanagerinnen das so durchziehen und sagen, wenn es mein Geld wäre, ich würde es nicht machen, ist eine ehrliche Beratung. Und wir lassen es erstmal weg. Wir bauen lieber erstmal den Warenkorb-Checkout, bevor wir deine Linien 3-Pixel-Träger machen. Weil das wahrscheinlich mehr auf das Ziel einzahlt. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir noch haben. Zwingst den Kunden, also auf die Ponyhof-Liste zu schreiben, die wächst immer länger. Und irgendwann, wenn wir dann wirklich sagen, jetzt sind wir bei 70%, wir könnten live gehen. Wir haben aber vielleicht noch ein bisschen Zeit und Geld übrig, weil wir immer überall so auf 70% und alles schön auf die Ponyhof-Liste, was nicht essentiell ist. Wir haben noch nie einen Kunden gehabt, der, wenn er dann auf die vielen kleinen Extra-Wünsche guckt, die er so im Laufe des Projektes hatte, dass er danach auch nur die Hälfte von seinen Ponyhof wünschen wollte. In dem Moment, wo ich das jetzt sehe und ich soll das abnehmen, ich soll es ja gar nicht abnehmen, es gibt keine Abnahme. Wir können ja immer noch ganz viel dran verändern, kostet halt nur Geld und wir wollen das gar nicht haben. Ich glaube, du kriegst das auch schneller und besser auf die Straße mit weniger Aufwand. Und das versuchen wir dem Kunden beizubringen. Und dann merken die, nee, lassen Sie mal. Ey, wir probieren das, wir gehen mal live. Ja, weil wenn ich immer alles tot optimiere, dann werde ich auch nie erfahren, was wie viel bringt. Früher waren wir diese Riesenprojekte und mit Big Bang live gegangen und dann, ja, das Ziel 4% soll irgendwas besser werden und subi, es ist 6% besser oder 7 besser geworden. Was ich nie erfahren werde, ist, welche Dinge 12 oder 14% das Ergebnis verbessert haben und welche, die zwar fancy aussehen, das wieder um 4% runtergezogen haben. Wenn ich, umso iterativer ich vorgehe und die Sachen einzeln messe, umso mehr weiß ich auch, was wirklich funktioniert. Bei großen Pauschalprojekten, egal ob value-basiert oder pauschal abgerechnet, wenn ich Big Bang pauschalmäßig live gehe, kriege ich immer nur die Summe aus allen Plus- und Minuseffekten mit und rede mir ein, dass alles im Schnitt 6% besser geworden ist, was ja nicht stimmt. Ein paar Annahmen zwischen Agenturen und Kunden stimmen gar nicht. Die verschlechtern das Ganze. Wenn ich das rausfinde, beim ersten Mal sage ich, okay, die 5 anderen Stellen, wo wir das auch eingeplant hatten, lassen wir vielleicht erstmal weg.
Da an der Stelle ganz kurz einmal eingehakt. Wir bei Ascensio haben ja so eine übergreifende Denke, teilen das ganze Projektprozedere im Prinzip in 3 Schritte. Der erste, auf den wir schauen, ist ja die sogenannte Delivery in der Mitte, Schritt 1. Dann kommt 2, Learning. Wie kann ich also Erkenntnisse aus dem laufenden Projektgeschäft extrahieren, irgendwie dokumentieren, für mich nutzbar irgendwie machen? Das hast du jetzt so ein Stück weit irgendwie auch beschrieben. Das heißt, ihr habt Kennzahlen, ihr habt Dashboards, ihr interpoliert quasi die Aufwände über die Projektzeit, ihr habt einen fortwährenden Abgleich, Fortschritt von Einzelmodulen, die erstmal jetzt wahrscheinlich linear hochgerechnet werden bis zum Ende der antizipierten Projektlaufzeit, Budgets irgendwie dagegen. Das heißt, ihr habt so einen andauernden Loop. Jetzt bei dem Learning-Aspekt noch, habt ihr da Mechanismen sozusagen auch nach so einem Projekt so Lessons Learned zu machen? Wie bindet ihr den Kunden mit ein, um nur vorgegriffen einmal im Schritt 3, der liegt bei uns vorne in der Kette, dem Sales, dem Vertrieb auch wieder zugänglich gemacht zu werden, weil am Ende diese Learnings aus so einem Projekt, aus der Delivery unterstützen ja jegliche Sales-Aktivitäten, dass ich noch besser pitchen, präsentieren und auch das vermitteln kann, was ihr so gut in den Projekten in der Praxis erlebt habt. Also wie geht ihr mit diesem Learning-Aspekt um und welche Rolle nimmt auch da der Kunde selbst mit ein?
Ja, also umso besser der Kunde mitmacht, umso besser. Für viele ist es eben das erste Mal, dass sie so ein bisschen agil machen sie immer, ne? Das ist zwar alles pauschal, aber da wird das in Sprints aufgeteilt und denken, na, sie sind unfassbar agil, können wir auch alles machen, aber im Nachhinein sagen sie, ihr seid schon krass agil, so wie ihr das macht. Und das Coole ist eben, wie wir das überhaupt schaffen, dass wir da reinkommen in solche Projekte, ist, dass wir den Kunden sagen, mit uns musst du ja keinen Vertrag haben. Du musst ja nur so lange und so viel bezahlen, wie dir das Ergebnis auch wert ist. Das heißt, das ist auch egal, ob ich jetzt Pauschalvertrag oder Werte basiert, irgendwas vereinbare ich im Vorwege ganz theoretisch und dann ist das in Stein gemeißelt und ab dann kann der Kunde mal gucken, wie viel er das zu seinen Gunsten definiert und aus der Agentur was rausquetscht. So. Wird am Ende trotzdem immer teurer und alle haben schlechte Laune. So, und was wir eben sagen, wir sind ja selber sehr interessiert daran, dass wir das Ziel zunächst mal so lean wie möglich erreichen. Denn wenn der Kunde irgendwann der Meinung ist, das passt mir alles nicht mehr, dann nimmt er den Kram, den er schon bezahlt hat und geht damit zur nächsten Agentur und macht mit der weiter. Und wenn ein Kunde was abziehen will und sagt, das halte ich nicht für gerechtfertigt, wenn wir es im Vorwege nicht angesprochen haben. Ein Kunde kann jederzeit bei jeder Monatsrechnung so viel abziehen, wie er will, weil er hätte nichts beauftragt. Also, ne? Also nur das, was er haben will, was er bezahlen will, das gehört ihm dann auch und das muss er bezahlen. Also wir nehmen das Risiko, dass es ein Missverständnis gibt zwischen, wie aufwendig ist denn das? Und deswegen werden wir schon aus Eigeninteresse an der richtigen Stelle nachfragen. Und das funktioniert in der Summe wirklich viel besser. Zum Steuerung, Controlling ist es eben so, wir haben tatsächlich so ein Prediction Sheet entwickelt. Leute, die das erste Real-Projekt abgeschlossen haben, sagen, die dachten, das ist so eine Blackbox. Ich muss hoffen, dass das irgendwie klappt und wir da nicht völlig overpacen. Und haben gesagt, okay, im Vergleich zum Pauschalprojekt, ich habe noch nie so genau im Detail gewusst, wo ich stehe, das Prediction Sheet. Da gucken wir jede Woche drauf und ich sehe halt, bin ich schnell, bin ich langsam, bin ich teuer, bin ich günstig. Ne? Also was sind die Dinge und wie können wir gegensteuern? Das ist jede Woche im Joe Fix ist das ein Thema. Und alle 4 Wochen legen wir einen Stundenzettel dabei, so viele Stunden haben wir gebraucht. Wenn du der Meinung bist, dass da irgendwie die und die Stunden dir viel zu viel sind, weil das war so gar nicht abgesprochen, da hätten wir die Hand heben müssen, dann kürzt der Kunde das. So. Und wir verhalten uns ja schon so, dass er es nicht so oft machen muss. Und aus Kundensicht funktioniert das tatsächlich auch gut. Und die Anzahl von nicht abgerechneten Stunden, die wir auf Projekten gearbeitet haben, ist, seitdem wir sagen, zieh es doch ab, du hast ja keinen Vertrag mit uns, im Prinzip kannst du so viel abziehen, wie du willst. Seitdem wir das machen, sind die dramatisch gesunken.
Also das ist total spannend, weil man würde ja... Ja, ich also intuitiv würde mir genau das Gegenteil vermuten, dass man sagt, okay, wenn man den Leuten Tür und Tor öffnet, immer dran nachzujustieren, nachzukorrigieren, dann machen sie das auch. Aber wahrscheinlich ist genau das das Paradoxon. Das ist so ein bisschen wie diese Geld-Zurück-Garantie, Zufriedenheitsgarantie. Die kann man an wahrscheinlich vielen Stellen mit gutem Gewissen geben, weil wer gibt sich wirklich die Blöße nachher zu sagen, selbst wenn man ansatzweise auch zufrieden war, zu sagen, ich war gar nicht zufrieden, ich möchte jetzt alles Geld zurück. Ich meine, auch das muss man natürlich erstmal machen. Und da muss schon vieles wahrscheinlich wirklich schiefgelaufen sein, dass das wirklich zutrifft oder so. Und dann muss man sich wahrscheinlich die Frage stellen, war das jetzt die gute Kundenagentur-Match sozusagen oder wahrscheinlich in dem Falle dann möglicherweise
nicht. Deswegen suchen wir, was den Kunden manchmal am Anfang irritiert, dass wir sagen, wir versuchen ein gutes Fit hinzukriegen. Und wenn der Kunde sagt, ja, wir wollen nochmal Chemistry, ob das auch wirklich passt, dann sage ich, super, finden wir total toll, denn wir müssen uns ja auch für das Projekt entscheiden. Das ist für die total komisch. Wir haben ja einen tollen Auftrag zu vergeben, alle haben sich gefällig, die Beine auszureißen und die Finger danach zu lecken. Ich muss ja auch ein Gefühl dafür haben, schätze ich ein, dass der zumindest vernunftbegabt genug ist, um das mit dem Agile und Lean zu lernen. Und ist auch ein bisschen fair. Ne, weil sonst leiden wir da drunter, aber im Schnitt passt das wirklich. Und warum die Leute sich bei pauschal irrational verhalten, ist einfach, dass es diese ganzen Folgegeschichten von unlogischen Quatsch. Also wir haben früher mal eine Kundin gehabt, die hat jeden Monat diskutiert über die Stundenaufstellung und so. Und irgendwann, als wir das erkannt hatten, dass das irgendwie alles so unfair ist, haben wir gesagt, pass auf, die hat immer gesagt, ja, Position 11, Position 17, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so lange gedauert hat. Wir sind auch irgendwann mutiger und selbstbewusster geworden, haben gesagt, irgendwann habe ich ihn angerufen und gesagt, das verstehe ich. Das geht mir genauso, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber genau wie Sie habe ich ja auch keine Ahnung von Programmierung. So, das muss man schon mal so offen sagen. Die konnte sich das halt immer nicht vorstellen, genau, glaube ich ihr, weil die ist ja auch keine Entwicklerin. Und habe ich gesagt, aber ganz ehrlich, Sie rufen jeden Monat an und haben ganz viele Positionen, wo Sie sich das nicht vorstellen können. Diesen Monat machen wir das mal anders. Fangen wir mit den Positionen an, wo Sie überrascht waren, dass das schneller umgesetzt wurde von uns als von Ihnen, mit Bauchgefühl vermutet. Da war so stiller Mann am Ende, wo ich dachte, ja komm, wir arbeiten seit 5 Jahren zusammen. Das heißt, wir reden über 60 Monatsrechnungen. Und dass das noch nicht einmal passiert ist, ist ja total unrealistisch. Das heißt, deswegen ist das Spiel auch ein bisschen unfair, dass Sie immer nur anrufen, wenn Sie sagen, ach, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so aufwendig war. Es gibt nur 2 Aggregatzustände, der andere ist, ach, passt zufällig genau. Und das ist ja unrealistisch. Sag ich, deswegen ist es gar nicht interessant, was Sie von den Einzelmodulen meinen, sondern wir haben diese 20 Module gemacht, wir haben 5.000 Euro gebraucht, halten Sie das in Summe für angemessen oder nicht? Und da hat die mir so einen Gefallen getan. Da hat sie gesagt, naja, hätte jetzt in Summe, passt das ja schon. Aber Position 11, 13 und 25 finde ich trotzdem zu hoch. Wo ich dachte so, wow, die ist so gefangen in ihrer Oldschool-Pauschalprojektgeschichte. Und seitdem haben wir auch diese Stunden nicht mehr darüber zu diskutieren. Wenn ein Kunde sagt, oh, das ist aber hoch, dann sage ich, erklären Sie mir kurz in wenigen Sätzen, warum? Wir geben vielleicht wenige Sätze eine Antwort. Und dann wollen die diskutieren, dann sage ich, nee. Ganz einfach. 50 Stunden haben wir gebraucht. Wenn Sie sagen, das ist nicht angemessen, nennen Sie mir eine andere Zahl. Wie? Ja, 48, 32, 12, was immer Sie für angemessen halten. Dann sind die völlig irritiert und sagen, wie? Jetzt kann ich aber eine andere Zahl nennen. Ja, und wenn ich jetzt 40 sage, ja, dann kriegen Sie morgen eine neue Rechnung, wo 40 draufsteht. Ach, das geht. Ja, das geht. Wahrscheinlich denken die einmal kurz, wow, was, wenn ich jetzt 20 oder 25 sage, statt 50. Aber dann merken vielleicht selber auch, wahrscheinlich geht das Spiel nicht so oft, weil wir haben ja auch keinen Vertrag mit denen. Also so, ne, das heißt, wir haben ja schon gemeinsames Interesse, dass wir fair miteinander zusammenarbeiten wollen. Und die wollen das, muss verrecken nicht. Die wollen mit dir stundenlang diskutieren, 1000 Mails rausholen. Ich sage, nee, sag mir eine neue Zahl. Wow, das macht die wahnsinnig. Aber am Ende merken sie, spart auch ihnen Zeit. Und ja, und dadurch kommen wir wirklich, und der Kunde hat so viel Selbstlerneffekte. Wir hatten einen Kunden, der wollte uns anrufen und gesagt, oh, das dauert immer so lange, bis die Tickets fertig werden bei Ihnen. Das geht ja gar nicht. Und das war wirklich der unbeliebteste Kunde in dem Team, weil der immer an jeder Stunde rumgemeckert hat. Und dann hat sich der Termin ein paar Mal verschoben und dann war endlich das der Call mit so einer netten Frau. Und dann sagt sie, eigentlich wollte ich jetzt mit Ihnen schimpfen und sagen, oh, das dauert immer so lange. Ich habe mir das mal im Detail angeguckt in den 2 Wochen, wo sie es verschoben hat. Wir mäkeln ja schon oft in den Stunden rum und streichen da was weg und so, ne? Ich habe mal eine Vermutung. Wenn ich das jetzt nicht so machen würde, wenn ich Ihnen einfach mal glaube, dass Sie mich nicht bescheißen, auf Deutsch gesagt, sondern dass das tatsächlich so lange dauert, mal schneller, mal langsamer, würden dann die Tickets schneller übers Board gehen? Dann sage ich, naja, stellen Sie sich vor, Sie haben 10 Kunden, 9 bezahlen Sie immer so fair und ganz selten mal und einer ist immer am Rummeckern. Ja, sagt sie, okay. Nee, dann brauchen wir das Gespräch jetzt gar nicht führen. Also die sind von selbst drauf gekommen.
Das ist mega gut. Mit Blick auf die Zeit. Sven, das ist mega. Ich könnte dir ewig zuhören und diese Anekdoten sind einfach Wahnsinn und macht unheimlich Spaß, dazu zu hören. Aber mit Blick auf die Zeit noch quasi eine kurze letzte Frage. Wenn jetzt Zuhörer, ZuhörerInnen sich das anhören und sagen, okay, eigentlich, Hypothese, eigentlich schielt man gerade stark in Richtung Value-Based Pricing als den Goldstandard irgendwie und in diese Richtung. Jetzt haben wir viel, viel darüber geredet und hast ganz, ganz tolle praktische Einblicke auch gegeben, wie das auch anders aussehen kann. Gibt es die 1, 2 Dinge, wo du sagst, schaut doch da morgen mal drauf, welche, ich sag jetzt mal, Voraussetzung oder Denkweise, was ist so der erste oder zweite Schritt, den man angeht, wenn man sagt, ah, ich möchte doch nochmal eher in diese Richtung denken und vielleicht mal den Blick ein bisschen weiten und im Ergebnisraum vielleicht tatsächlich mal Abstand nehmen von diesen klassischen Dokumenten, den Vorbereitungen, die du irgendwie genannt hast. Also was sind so die 1, 2 Dinge, die ihr vielleicht auch damals schon vor vielen Jahren Stück für Stück einfach angegangen seid? Was kann man heute machen, um fast forward im Prinzip das auch für sich mal zu hinterfragen, zu probieren?
Ja, also ein paar Sachen, die man generell so kennt aus der agilen Welt, ist also möglichst viel, möglichst schnell diesen MVP-Gedanken zu haben, zu sagen, okay, was ist das Kleinstmögliche, was ich bauen kann, um zu gucken, ob das überhaupt geht und was davon eher passt und was eher nicht passt. Dieses Minimal Viable Product, dass du sagst, okay, so Machbarkeitsgeschichte und auch eine Art Prototyp zu haben. Und das geht ja heute auch immer besser und immer schneller, auch irgendwie dank KI. Und ich weiß, dass dieser wertbasierte Ansatz jetzt nochmal so einen Push erhält, weil jetzt viele Agenturen denken, oh, jetzt geht alles viel schneller. Wenn ich jetzt nach Aufwand abrechne, dann bin ich ja ganz, habe ich ein ganz großes Problem. Und viele denken so, oh, jahrelang habe ich das verfolgt, was ihr macht, fand das cool. Aber jetzt habt ihr ein richtiges Problem, damit nähern wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir können ja jetzt den gleichen Kram für günstiger anbieten. Jetzt denken viele, jetzt geht ja alles doppelt so schnell, jetzt braucht ihr nur noch die Hälfte an Zeit. Das stimmt. Aber das Problem in der Vergangenheit war bei uns nicht, dass die Kunden zu wenig Ideen oder Wünsche hätten, was sie gern machen würden im Digitalen, oder wir das nicht noch durch Zusatzideen und Innovationen ergänzen konnten, sondern dass einfach Zeit und Geld zu knapp war. Und jetzt kann ich einfach viel mehr von dem, was möglich und sinnvoll wäre, umsetzen. Und wenn die anderen sagen, ja, ich habe da Value oder Fixed-Price-Dinge, es wird dann ja teurer sein und am Ende bildet sich am Markt ein Preis und jetzt zu denken, so 2 Quartale lang sind die Kunden noch so blöd und können sich gar nicht vorstellen, wie schnell das mit KI geht, das geht schnell vorbei. Da sind wir dann schon auf dem Modus, dass wir sagen, bei uns kriegst du halt viel mehr fürs Geld. Wir gucken mal, was sich mit deinem Budget umsetzen lässt und wenn wir mehr effektiveren Kram hinkriegen, ist das die bessere Variante. Wen das Thema interessiert, es gibt eine Reihe von Videos auf YouTube irgendwie darüber, können wir auch auf einer Seite von uns nochmal verlinken oder könnt ihr bei euch gerne dann auch nochmal einen Link reinstellen, dann sieht man schon mal so die Grundidee ganz gut und eigentlich ist es eher nur so ein psychologisches Ding, die ersten Schritte beim Kunden zu ermöglichen, dass er es einfach mal ausprobiert. Er kann sich es in der Regel nie vorstellen und wenn man rein praktisch ein paar schöne psychologische Tricks hat, um ihn zum positiven Erlebnis zu bewegen. Wenn er es einmal gemacht hat und es gut funktioniert hat, dann ist das sehr überzeugend, wenn du sagst, oh Mensch, wir haben jetzt noch 2 Wochen übrig und 12.000 Euro eingespart. Dann ist auch der Ansprechpartner im Projekt auf Kundenseite, der ist auf einmal der Held bei seinem Vorgesetzten, weil das gab es ja noch nie. Wie? Wir können 2 Wochen früher live gehen und wir haben noch 12.000 Euro über. Wie ging das denn? Ja. Und dann entsteht da auch mehr Interesse für das Vorgehen und was der Ansprechpartner so macht. Und ja, das schlägt sich dann auch positiv auf das Ansehen von unseren Ansprechpartnern beim Kunden nieder, weil er so innovative digitale Vorgehen hat.
Das ist richtig, richtig gut. Das mit den Links greife ich gerne quasi auf. Quasi abschließend noch gesagt, es gibt zu jeder Folge, wie üblich, die sogenannten Shownotes. Das heißt, egal, ob das jetzt bei Apple Podcasts, Spotify gehört wird oder als Video natürlich auch gerne bei YouTube. Kommentieren und liken nicht vergessen, auch das soll immer gesagt werden. Ich freue mich auch über entsprechende Sternebewertungen. Auf jeden Fall ist darunter der Link dafür zu den sogenannten Shownotes. Da ist sowohl einmal der Kontakt von Sven, das heißt, auch da kann sich sicherlich gerne über LinkedIn entsprechend vernetzt werden und oder auch die entsprechenden angesprochenen Links, die arbeiten wir da gerne quasi ein, sodass sie da erreichbar sind. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken, Sven, für die spannenden Einblicke aus eurem Agenturalltag. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr, sehr gerne, lieber Arne.